Lieben Freunde, meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten und Auserwählten Gottes. Es ist mir eine herzliche Freude, heute Abend in eurer Mitte sein zu dürfen und euch ein Zeugnis zu geben von dem göttlichen Innenziel des Evangeliums oder der Freudenbotschaft. In dieser Welt der Angst und der Not und der Freudlosigkeit, bei allem Betrug des Wirtschaftswunders, muss es immer wieder gesagt werden, dass das, was unsere Herzen im tiefsten Grunde ersehnen und begehren, wonach sie dürsten und hungern und schreien, und was die Welt, was die Sünde, was der Teufel nie geben kann, das gibt es. Die völlige Freude. Und diese völlige Freude, dieses Euangelion, diese Freudenkunde, ist das eigentliche Innenziel unseres Gottes. Wenn man die große Frage, wie ist Gott und was will Gott, auf einen ganz einfachen Nenner bringen wollte, so könnte das so sein. Gott kann die in ihm pulsierende Glückseligkeit nicht allein ertragen. Sie würde sein Herz sprengen. Und deshalb schuf er Wesen und Welten, um Gefäße zu haben, in die er den Überdruck seiner Freude und Glückseligkeit ausgießt. Aber, und jetzt begegne ich gleich dem stärksten Einwurf, den man gegen diese kühne Behauptung, die aber eine völlige Wahrheit ist, machen könnte. Davon sehen wir aber wenig. Gott wollte keine Marionetten, keine Bleisoldaten und Schachfiguren schaffen, die unbewegt und unbeteiligt von ihm platziert werden irgendwohin, meinetwegen in ein Paradies mit Wohlergehen, sondern Gott wollte Wesen haben, und das ist unerhört, die ihm gleich seien, in seinem Bild und Gleichnis. Um das zu erreichen, ich rede jetzt töricht, ich versuche jetzt letzte und tiefste transzendente Wahrheiten auf die einfachste Formel zu bringen, dass ein Kind sie fassen kann. Dazu war nötig, dass er seinen Geschöpfen, es sei Mensch oder Engel oder Tier oder Pflanze, dass er die einmal erleben lässt, wie es ist, wenn man von ihm, der Quelle alles Heiles und alles Lichtes und aller Kraft und alles Glückes und aller Wollen abgeschnitten ist. Die Sünde war Heils- und Herrlichkeit notwendig. Deshalb haben unsere ersten Kirchenväter geredet von der glückseligen Schuld. Ein Mensch, der nicht weiß, was es heißt, verloren und bankrott, zerschlagen, zu einem Nichts geworden, vor Gott zu liegen. Ein Mensch, der nicht weiß, was es heißt, sich durch den Heiligen Geist aufziehen und zu einem Dreck, zu einem Nichts machen zu lassen, um seinen Totalbankrott anzusagen und zu erklären. Ein Mensch, der das nicht weiß, der weiß auch noch nichts von den Wonnen und Seligkeiten der Erlösung und der Verklärung und Vollendung. Und deshalb war es nötig, dass Gott in das Weltgeschehen Nacht und Grauen und Tod hereinbrechen ließ, um dadurch auf diesem dunklen Hinter- und Untergrunde die Menschen umso höher heben zu können in einen Zustand, in den sie ohne Schuld und Angst und Not und Trennung von Gott und Plage und Herzeleid nie gekommen wären. Ich weiß, das sind gefährliche Wahrheiten. Ich weiß, dass unser vergiftetes Denken diese Dinge missbrauchen kann und sie immer wieder missbraucht hat, das weiß ich. Aber ich spreche ja hier zu Gläubigen. Ich spreche ja nicht zu einer Jugendversammlung, einer weltlichen Jugendversammlung, wie ich es auch schon tat, die aus dem, was sie hören, Waffen schmieden für ihre Fleischesfreiheit und für ihre freche Ich-Behauptung. Denen würde ich das nicht sagen. Denen würde ich das nicht sagen. Ich war mal von einer Gruppe von jungen Medizinerinnen eingeladen. Studentinnen der Medizin. Die haben da irgend so was gehört und fragen mich dann, es war so eine Art Tee, fragen mich dann, sagen Sie mal, Herr Heller, was geschieht denn mit den Menschen, die nie was von Christus gehört haben? Den Feuerländern und den Eskimo und den Zentralafrikanern und so weiter. Was geschieht denn mit denen? Sag ich, meine Damen, das ist ja gar nicht die Frage, auf die es ankommt. Die Frage ist, was geschieht mit Ihnen? Was machen Sie mit dem Angebot von der Größe und Herrlichkeit und Allgenugsamkeit Jesu Christi, des Sohnes Gottes? Das ist die Frage. Wie wollen Sie sich zur Sünde und zum Ich stellen? Sind Sie bereit, das dran zu geben, um das Größere, das Geistliche zu erfassen? Das ist das Problem. Aber, meine lieben Freunde, euch kann ich etwas anderes sagen. Euch muss ich etwas anderes sagen. Denn ihr habt tiefere Fragen. Ihr seid durch Leid und Not gegangen. Ihr braucht einen göttlichen Trost. Ihr braucht einen Einblick. Ihr braucht ein Erfassen, erfüllt werden mit dem, was Gottes Herz bewegt, erregt und beglückt. Deshalb das Innenziel göttlicher Freude oder des Evangeliums, der Freudenkunde. Und deshalb sage ich zuerst, dass die Schöpfung durch so viel Leid und Jammer geht, dass dein Leben eine Kette von Liebesabbrüchen, von Verzweiflungen ist, dass du oft vor dem Selbstmord standest und das Leben wegwerfen wolltest. Das war nicht recht. Und war dennoch heilsnotwendig für dich. Sonst wärst du nicht hier heute Abend. Dadurch wirst du aufnahmewillig und aufnahmefähig für das Letzte, Höchste und Beglückendste, was es gibt. Du sollst nicht weniger bekommen und nicht weniger werden, als was unser erstgeborener Bruder, unser Herr und Haupt, Jesus Christus, hochgelobt in Ewigkeit, selber ist, selber bekommen hat und selber sein wird in den kommenden Äonen und über die Ewigkeiten hinaus. Du sollst teilhaftig werden, im Vollumfang, ohne Abstrich, der Herrlichkeit, der Glorie, der Doxa Christi Jesu. Dazu ist nötig, dass wir sterben, dass wir von einem Bankrott in den anderen gehen, dass wir immer ohnmächtiger und elender und kleiner werden, dass wir zuletzt bereit sind, alles, einschließlich unseres eigenen, hochmütigen, religiös verbrämten Ich, denn aufwerfen, auf das Christus unser Leben sei, dass wir geben alles, für alles. Dahin will der Heilige Geist uns führen. Dahin führt uns die Entwicklung, die Zeit, mit jedem Tag näher. Und meine Freunde, wer von uns jetzt im Herzen sagt, ja, ja, so ist's, ja, Herr, das möchte ich, wer das sagt, dem wird's werden. Hier stehen Bruder und Schwester ungeahnte Dinge bevor. Das Schönste steht uns noch bevor, hat einer der größten christlichen Denker des Abendlandes gesagt. Das Größte und Schönste steht uns noch bevor. Und das ist frohe Botschaft. Das ist die Freudenkunde. Und dieses innere Ziel, uns nicht abzuspeisen mit einem Wirtschaftswunder und Essen und Trinken und Wohnung und Leitung und Auto und Fernseher und all dem Dreck und Tanz, uns nicht damit abzuspeisen, sondern sich selbst, seine ganze Gottesnatur, sein ganzes innerstes Sein und Wesen, seine ungeahnten Liebesimpulse und Freudenkräfte, uns ins Leben zu senken und unseren äußeren Menschen gleich zu machen, der dem Herrlichkeitsleib unseres erhöhten und verklärten Herrn. Das ist das Innenziel Gottes. Gott will nur Gutes und benutzt dazu die Sterbenswege, die Demütigungen, die Enttäuschungen, die Bitternisse, den Jammer, das Zerrieben und Bankrottwerden, ohne dass wir niemals die wesenhaften Dinge fassen können. Oh, lasst euch das aufschließen. Öffnet dafür euer Herz weit. Sagt ja zu dem, was der Heilige Geist euch jetzt sagen will. Das göttliche Innenziel völliger Freude des ganzen Evangeliums. Lasst mich einleitend vielleicht noch eine Worterklärung geben. Das, was ich Innenziel nenne, ist eine wörtliche Übersetzung des griechischen Wortes, das man leider meistens mit Gebot übersetzt. Das Gebot. Da gibt es verschiedene Wörter und eines heißt Gesetz, Norm, und das andere heißt Innenziel. Innenziel. So wie es in der Weltpolitik Außenziele und Innenziele gibt. So wie ein Mensch nach außen hin irgendetwas darstellt, aber innerlich vielleicht ganz anders geartete Beweggründe und Ziele hat. So ist es auch in der Schrift. Gott hat Innenziele und die Innenziele sind nur Glück und Freude und Seligkeit und Wonne. Und die Außenziele, die außenpolitischen Maßnahmen, um es mal ein bisschen modern auszudrücken, sind Leiden und Sterben und zugrunde gehen an sich und an der Umwelt und an der Sichtbarkeit. Es geht durch Sterben nur. Die Herrlichkeit Gottes in ihrem Totalumfang, meine Brüder und Schwestern, kann man nur hineinsterben. Die Tragik, die Tragödien deines Familienlebens, deines Leibes- und Seelenlebens, deines Geisteslebens, deines Berufslebens, deine Wohnungsschwierigkeiten, all die Reibereien und Bitternisse, all der Jammer, ist heilsnotwendig, meine Freunde, und herrlichkeitsnotwendig. Das Heil hat zu tun mit der Rettung, dem Anfang, die Herrlichkeit hat zu tun mit dem Ziel. Es gibt keinen anderen Weg als den, den der Herr gegangen ist. Seid meine Nachahmer. Es gibt keinen anderen Weg als den, den er in dieser Welt zur Ehre Gottes und zum Heil für andere eingeschlagen hat. Und das war ein Sterbensweg und ein Demütigungsweg. Das war verfolgt und gejagt und geplagt und verachtet werden. Das war ein hingeschlachtet werden wie ein Schlachtvieh, wie ein Verbrecher. Das war der Weg Jesu. Das war der Weg eines Paulus. Das war der Weg aller Apostel und Propheten. Und das ist dein Weg und mein Weg. Und wenn wir nicht in dem Durchblick göttlicher Wege und Ziele dazu von Herzen Ja, Amen, Halleluja sagen können, dann ist unser Leben noch ein gequältes, sinnloses sich abmühen, ohne Sinn und Zweck. Lassen wir es uns sagen. Wir verkündigen weder nur den Sterbensweg. Dann verkündigen wir auch. Jawohl, dann gehen wir. Gar nicht anders möglich. Wir verkündigen aber auch nicht nur Herrlichkeit. Halleluja, alles wunderschön. Wir zeigen den inneren Zusammenhang. Wir zeigen die Bipolarität. Zwei Pole. Wir zeigen das sowohl als auch. Wir zeigen nicht nur die Verflochtenheit dieser Dinge, sondern wie eines das andere bedingt. Es gibt kein Leiden, das nicht in Herrlichkeit mündet. Und es gibt keine Herrlichkeit, die nicht aus dem Leiden geboren wird. Könnt ihr jetzt Amen sagen? Und sagen, jetzt wollen wir miteinander beten. Vielleicht würde dann mancher seinen ganzen Jammer, seine ganze Not und Sünde vom Herzen herunter beten. Aber das könnt ihr ja für euch tun. Ich will einleitend ein Wort lesen zu diesem Ziel von der göttlichen, zu diesem Wort, diesem Thema, von dem göttlichen Innenziel des Evangeliums aus Römer 14, und zwar den 17. und 18. Vers. Da heißt es: Das Reich Gottes. Reich Gottes ist alles, was zu Gott in positiver Beziehung steht. Das Reich Gottes. Ein großer Begriff. Reich Gottes. Es gibt einen engeren Begriff und einen weiten Begriff. Und innerhalb dieses Reiches Gottes, da ist die eigentliche Zentrale, ist der Christus Gottes, der aus Haupt und Gliedern besteht. Und in den lagern sich dann Israel und die Nationen und die Geisterwelten immer weiter, bis die Peripherie gesprengt ist und alles hineingezogen ist. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, so wie in den kultischen Anordnungen des Alten Testamentes. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude in heiligen Geiste. Gerechtigkeit, dass unser Leben in Ordnung kommt, dass alle Sünde und Schande ausgeschieden wird, dass wir unser Ehe brechen und stehlen und lügen und betrügen und Hochmut und so weiter getarnt, versteckt, heimlich mitschleppen, sondern dass wir diese Dinge loswerden. Dass wir einmal das erleben, was in der Urchristenheit der Fall war. Dass wir nach dem Bekenntnis unserer Sünden, auch vor einem Menschen, denn es gibt Dinge, von denen kommt man allein nicht los. Du kommst von deinen Zaubereisünden allein nicht los. Auch wenn du es jetzt so gar nicht weißt, in welchen Zaubereisünden du drinsteckst. Oh, was herrscht hier eine dicke Unwissenheit. Eine Finsternis, die man fast mit Händen greifen kann. Und wir kommen von schweren Sexualsünden ohne Bekenntnis nicht los. Ich diene jetzt 44 Jahre dem Herrn Jesus. Von der ersten Minute an, als ich mein Leben ihm übergab, in einem Pferdestall in England, von der ersten Minute an, wurde ich hineingestoßen, hineingestellt in den Dienst des Evangeliums und durfte Wunder über Wunder erfahren. Meine Freunde, es gibt Dinge, von denen kommt man allein nicht los. Und dazu gehören die Zaubereisünden und dazu gehören die schweren Unzuchtsünden oder je nach Anlage und so weiter und Erbmasse gewisse Dinge, Sie harmlos erscheinen, aber mein Grund ist los. Ich war kürzlich 5 Tage in München. 6 Tage in München, von Montag bis Samstag. Im zweitgrößten Saal des Deutschen Museums, das ihr ja alle kennt, das Deutsche Museum in München. Die Polizei musste schließen und viele, viele wegschicken. Da war mir es ein tiefes Erlebnis, dass dann Herren zu mir kamen, hochelegante Herren, die mit Bruder angeredet werden, eine Rolle spielen in christlichen Kreisen und sagen, seit 40 Jahren werde ich Bruder genannt. Und bin gar keiner. Keine Gewissheit meines Heils. Komm nicht los von meinen Fleischesünden. Bitte helfen Sie mir. Helfen Sie mir. Im Namen Jesu lösen Sie mich. Ich komme nicht durch. Die Zahl dieser Leute ist Legion. Fühlt sich einer getroffen? Wann bist du gemeint? Hör, hör. Nimm das mit, was ich jetzt sage. Du wirst mir einmal in den Ewigkeiten dafür danken. In der Urchristenheit wurde keiner in eine Gemeinde aufgenommen, der sich nicht nach einem seelsorgerlichen Gespräch mit einem bevollmächtigten Ältesten vom Teufel losgesagt und total Christus geweiht und hingegeben hat. Wer nicht allem absagt, kann nicht mein Jünger sein. Das ist eine Grundnorm. Die gilt nicht nur für Israel. Die gilt auch. Die gilt auch für uns, die Glieder des Christuskörpers, des Leibes Christi. Die gilt auch für die Nationen. Die gilt auch für die Engel und für die Dämonen. Für die Toten und für die Verfluchten. Für alle Wesen und Welten intellektueller Art. Und das sind Engel und Menschen. Für die gilt diese bewusste Absage. Dieses sich lossagen. Deshalb, nach jedem Sündenbekenntnis, das man mir gibt, und die wichtigsten Versammlungen sind nicht die Massenversammlungen, wenn 3, 5, 12, 15, 20, 80.000 Menschen zusammenkommen. Das sind nicht die wichtigsten. Die wichtigsten Versammlungen sind die seelsorgerlichen Aussprachen unter 4 Augen. Und wer eine solche erlebt hat, der kann gar nicht anders, dass er selbst wiederum andere in diesen Segensstrom hineinstellt. Gelöste müssen und können lösen. Befreite müssen und können befreien. Und wenn dir nie das Herz gebrannt hat, und wenn du nie einen Menschen, einen bedrückten, gequälten Menschen in Sünde und Schande und Schuld, vielleicht im Zuchthaus, ich war oft bei den Mördern in Berlin, wenn du nicht überwältigt von der Liebe Gottes, durchglüht von deinem Vater, gesagt hast, Kamerad, Kamerad, sag dich los vom Teufel, der ist besiegt. Kamerad, du kannst so leuchtend und rein vor Gott stehen, als hättest du nie gesündigt. Als ich diese Botschaft den Mördern in Berlin sagte, einer ganzen Reihe unter 4 Augen, da haben sie meine Hand gepackt, meinen Arm gepackt, die beiden Händen. Ist das wahr? Sag ich, jawohl, Kamerad, das ist wahr. So wahr ich vor dir stehe. Meine Freunde, wer nie dieses Bedürfnis hatte, andere aus ihren Ängsten, aus ihrem Streit, aus ihren Verkrampfungen, aus ihren Bindungen an Augen des Fleisches, des Toren des Lebens, herauszureißen und in die königliche Freiheit, in die herrliche Tiefe Gottes Freude hineinzustellen. Von dem fürchte ich, dass er selber nicht darin steht. Der gerettete Feind gibt Retter Sinn. Meine Freunde, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist, dazu gehört als erstes das Lossagen. Hast du je eine Stunde gehabt, wo du dich lossagtest vom Satan? Teufel, ich sage mich los von dir und allen deinen Machenschaften. Hast du mal eine Stunde gehabt, wo du für die Sünden deiner Eltern und Großeltern und Urgroßeltern, denn der Fluch geht ja bis in die dritte und vierte Generation, also musst du auch so weit zurückgehen. Auch wenn du das gar nicht wusstest, wenn du deine Urgroßeltern gar nicht gekannt hast, hast du einmal für die Buße getan. Meine Freunde, lossagen vom Feind und das Wort du und dein Haus fassen. Der Fluch geht bis in die dritte und vierte Generation. Der Segen, wenn du jetzt ein Segnender wirst und einer der andere löst, weißt du, wie viele Generationen bei dir geht? Bitte?
Tausend.
1000 Generationen. Und wenn eine Generation, sagen wir mal, 42 Jahre ist. 42 Jahre. Früher hat man gesagt 30 Jahre. Aber ich glaube, weil jetzt die letzte Stunde ist, die letzte Stunde, sagt Paulus. Und wenn ein Tag 1000 Jahre sind, 1000 Jahre ein Tag, dann könnt ihr ausrechnen, was eine Stunde ist. Meine Freunde, wenn wir glauben, dass unser Segen, wenn wir segnen, und denn wenn wir segnen, dann sind die auch gesegnet. Dann sind die auch gesegnet. Ich könnte euch ergreifende Dinge erzählen, was ich erlebte nur durch die drei Worte. God bless you. Bei Negern zum Beispiel. Da habe ich oft erlebt. Mit Gesprächen. Oder bei französischen Besatzungstruppen. Dieu vous bénisse. Was das auswirkt, wenn du beten sagst, der Herr segne dich. Welch eine Kraft auf den anderen überströmt. Und wenn du segnest, geht das auf 1000 Generationen. Und wenn eine Generation 42 Jahre ist, das wären dann 42.000 Jahre. Ja, darf man das Wort Gottes so wörtlich nehmen? Darf man das Wort Gottes so wörtlich nehmen? Jawohl, auch wenn wir es nicht kapieren, mathematisch. Die göttliche Mathematik ist eine größere, gewaltigere, herrlichere als unser armseliges Rechnen mit unseren logarithmischen Tafeln, unserem Rechenschieber. Meine Freunde, lossagen von allem, dem Teufel kündigen und sagen, du bist besiegt auf Golgatha. Der Sohn Gottes hat dich besiegt. Du hast kein Recht mehr, mich zum Lügen, zum Stehlen, zum Ehebrechen, mich zum Flechten, Gemeinen, Schmutzigen zu treiben. Du hast kein Recht mehr. Ich sage mich los. Herr Jesus, ich berge mich in dir und gebe mich dir total hin. Ich bin bereit, jede Bindung zu lösen. Hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Aber stelle mich in deine Vollmacht hinein, die du verheißen hast. Meine Freunde, vielleicht sind einige hier. Ich rechne damit. Ich hoffe und glaube es und bete dafür, die das heute Abend noch tun. Die noch heute Abend, ob sie gläubig sind oder nicht gläubig, spielt keine Rolle. Auch wenn ihr noch nicht errettet seid, dann bedeutet das eure Rettung. Und wenn ihr gläubig seid und euer Leben ist noch nicht gelöst, dann bedeutet das eure Lösung und einen Schritt weiter. Sag dich los von allen Bösen. Bekenne mit Worten laut deine Schande und Sünde, dein Elend, deine Heuchelei, deinen Schmutz und deinen Jammer, den du so gern fromm tarnst. Bekenne das vor dem Herrn. Und wenn du allein nicht durchkommst, hol dir einen treuen Bruder oder eine zuverlässige Schwester und nenne deine Schande mit Namen und sage dem Teufel ab und gib dich total dem Herrn hin. Und wenn dir es ernst ist, werden Kräfte, Ströme von Leben in dich hineinfließen. Ich habe das ungezählte Mal erlebt. Wie viel tausendmal weiß ich nicht. Gott weiß es. Ich rechne nicht und zähle nicht. Aber ich weiß, dass die Dynamik die Freudendynamik unseres Gottes wunderbar ist. Das sind Dinge, das sind Realitäten, viel wirklicher als die Neonlichter da draußen. Viel wirklicher als unsere stinkenden Autos und unsere gefährlichen Flugzeuge und unser ganzes Weltgeschehen. Viel wirklicher, viel wesenhafter. Jesus ist der Wesenhafte. Und was wir in uns tragen, ist das wesenhafte Leben. Denn wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Die anderen, die haben doch kein Leben. Die haben doch kein Leben. Dieser, mein Sohn, war tot. Sagt der Vater von seinem verlorenen Sohn. Das heißt nicht, der war in ein Nichts aufgelöst. Wie es die Seelenschläfer behaupten. Das war das nicht der Fall. Der war bei den Säuen am Träger drauf, fern vom Vaterhaus. Das ist tot. Wer noch am Träger drauf der Sünde sich mästet, der ist tot in Sünden und Übertretungen. Der existiert sehr massiv in seinem Leib. In seiner vergifteten Seele. Meine Freunde, habt den Mut. Der Herr kommt ja sehr, sehr bald. Habt den Mut, benutzt die letzten Monate oder Jahre und sagt euch los, einsam und gemeinsam, und weiht euch dem Herrn und lasst euch blamieren bis auf die Knochen. Und ihr werdet Wunder erleben. Gerechtigkeit. Und aus der Gerechtigkeit, das heißt aus dem richtig geworden sein, strömt dann der Friede. Friede. Das Wort Friede heißt Eirene und heißt auf Deutsch, man redet wieder miteinander. Dann kannst du mit Gott reden und Gott redet mit dir. Das ist etwas Wunderbares. Das ist etwas unvergleichlich Schönes und Kostbares. In Daueraudienz bei Gott kommen, bei Gott sein. Das ist Friede. Und das Dritte ist, und die Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und dann geht unser Wort weiter, wer in diesem Christus dient. Man kann Christus auch im Gesetz dienen. Kann man auch. Man kann Christus dienen, indem man große Taten tut, Dämonen austreibt und Wunderheilungen bewirkt. Und das kann man auch. Es werden einmal nicht weniger, es werden einmal viele sein, die sagen, Herr, haben wir nicht in deinem Namen Taten getan? Und der Herr wird sagen, ich habe euch nie erkannt. Aber wer in diesem Gott dient, Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist, der ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Wohlgefällig heißt, an denen hat Gott seinen Wohlwillen, seinen Freudenwillen. Über die ist Gott glückselig und die Menschen sagen, der ist echt. Bei der ist es echt. Das spürt man. Das merken die Menschen. Besonders die Kinder, auch die Tiere, Tiere merken das. Ich könnte euch jetzt Dinge erzählen mit Tieren. Nicht nur von Franz von Assisi, die wissen wir. Ich könnte euch aus meinem Leben erzählen. Wunderbare Erlebnisse. Aber schön ist von mir erzählen. Ich höre das Wort Gottes sagen in seinem ganzen Reichtum. Wer in diesen Dingen Gerechtigkeit, Friede und Freude dem Herrn dient, der ist Gott bewährt, wird Menschen bewährt und Gott angenehm. Gott ein Gegenstand der Freude. Dieses göttliche Innenziel, zu dem Gott uns locken möchte, durch Freud und Leid, zu dem er uns führen möchte, weil er ein so ungeheures Hochziel mit uns vorhat, die Gleichgestaltung mit ihm, wird er erreichen. Menschlich gesprochen, ob auf dem Wege der Gnade oder auf dem Wege furchtbarer Gerichte, ich rede jetzt menschlich, das ist eure Sache. Ich sage jedes Einzelne. Ich rede menschlich, ich sage nur die menschliche Seite, hat auch eine göttliche. Meine Freunde, lassen wir uns doch demütigen. Lassen wir uns doch einmal die Maske von unserem frommen Theaterspiel runterreißen und sagen wir, oh Gott, ich will jetzt ganz neu anfangen. Ich will ganz neu anfangen. Ich will jetzt totalen Ernst machen und will alles, was dir nicht gefällt, in den Tod geben, in den Schmutz werfen. Und du sollst mein Alles sein. Ich habe lange genug fromm geschwätzt und fromm gesungen. Ich habe lange genug fromm getan. Oh Gott, es soll mein heiliger Ernst sein. Wenn diese Stunden fehlen, oder wenn man glaubt, dass man vor 40 Jahren mal so eine Erweckung erlebt hat, oder meinetwegen auch eine Bekehrung, davon kannst du nicht leben. Nicht wer einmal geglaubt hat, sondern wer glaubt. Diesen Prozess des innerlich Zerbrechens und des sich Neuweihens und der Absage an alle Feindmächte, dieser Prozess muss in dem Leben der Kinder Gottes immer wiederholt werden. Und wo das nicht geschieht, da erstarren wir, da verkalken wir, da verholzen wir und da haben wir nur noch äußere Form und die Kraft, die göttliche Dynamik, die heilige Freude fehlt. Und das ist überall so. Das ist nicht nur in den Großkirchen. Oh, glaubt das ja nicht. Das kann in einer Stufenversammlung von drei Leuten sein, dass da drei Pharisäer beisammen sitzen. Oder wenigstens zwei, wenn er drei. Das gibt's. Es kommen die verschiedensten Kreise. Verschiedensten Kreise. Da kann man allerhand erleben. Ich war gestern Abend in einem kleinen Kreis, Bad Godesberg, wo die Regierungen und die Vertreter und so weiter sitzen. Bad Godesberg bei Bonn. Meine Freunde, die Gefahr, dass wir ein Als-Ob-Christentum führen, ist ungeheuer groß. Und das Schlimmste dabei ist, dass wir das selber gar nicht merken. Die anderen, die merken es. Die merken es. Das ist ja nur ein frommes Geschwätz, das ist ein frommes Gerassel. Aber die Kraft fehlt. Wann ist zum letzten Mal ein Mensch durch deinen Dienst, durch deine Unterhaltung, durch einen Brief, durch ein Wort, durch einen Spaziergang, durch einen Besuch. Wann ist zum letzten Mal durch dich ein Mensch zum lebendigen Glauben gekommen? Ich fürchte, dass viele sagen möchten, ja, durch mich ist noch keiner zum Glauben gekommen. Wenn du aber heute Abend, Schwiegermutter, zu deiner Schwiegertochter, die immer so ein freches Maul gegen dich hat, immer so verunglückt ist. Wenn du der sagen würdest, hör mal Kind, vergib, ich war oft hart und ungerecht gegen dich. Wenn du das sagen würdest, heute Abend, würden von morgen früh ab Wunder geschehen. Woher ich das weiß? Aus meinem Leben? Aus dem Leben von Hunderten von anderen. Auch wenn du tausendmal im Recht bist, sprich nicht von dem Unrecht der anderen, sprich von deinem Unrecht. Du brutaler Vater, wenn du mal deinen Kindern sagst, Kinder, ich habe oft Unrecht an euch gehandelt. Ich war oft herzlos und grausam und diktatorisch. Vergebt mir. Ich habe erlebt in einer Schulklasse von 15- und 16-jährigen Kindern, 9. und 10. Schuljahr, die ich 20 Jahre lang hatte, habe ich erlebt, dass ich einem frechen Kind, die rauskam, hell aus, sie sind ungerecht, sie haben ja hier in der letzten englischen Arbeit bei zwei Fehlern einen Dreier gegeben und die hatten einen Zweier bekommen. Unrecht von ihnen. Da habe ich erst Luft geholt. Dann dachte ich, bitte, zeig mir dein Heft, hol du mir dein Heft. Ja, du hast recht, entschuldige bitte. Entschuldige, ich habe dir wirklich Unrecht getan. Ach, verzeih Sie, Herr Heller, dass ich so frech zu Ihnen war. Ich wollte das ja nicht. Und dann gab es eine Erweckung in meiner Klasse. Da wurden von 34, kamen 17 Buben und Mädels zu mir in eine Privatwohnung, freie Nacht, Mittwoch, Nachmittag. Und haben kniend mit mir gebetet und ihr Leben dem Herrn gegeben. Das habe ich erlebt. Das ist nur eine Geschichte. Ich könnte euch nur einen Sack voll erzählen. Meine Freunde, waren wir einmal von unserem hochmütigen religiösen Ross runterzusteigen, dann sagen wir, ja, es war Unrecht. Es war Unrecht. Damals zu einem Menschen, hören Sie mal, ich habe lange Zeit, habe ich gegen Sie einen Groll im Herzen gehabt. Ich habe etwas ausgestrahlt von Ablehnung und Hass. Mit keinem Menschen geredet über Sie, aber ich habe mein Herz schon nach Ablehnung gehabt. Das war nicht recht von mir. Verzeihen Sie mir. Verzeihen Sie mir. Ich will zu Ihnen freundlich und gütig sein. Wann darf ich Sie mal besuchen? Sag das immer. Sag das immer. Aus deinem Leben werden Kräfte von Heil und Segen fließen. Glaub mir, es ist so. Ich habe es mehr als x-mal erlebt. Noch einmal. Wenn wir sterben, wird Leben gezeugt. Das hat schon der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt. Wer seine Seele verliert, preisgibt, loslässt, sein Denken, Fühlen, Wollen, seine seelischen Funktionen, sein Ich, der zeugt sie ins Gottesleben hinein. So heißt es nach dem Urtext. Verstehst du die Schrift? Evangelium. Glaub das doch einmal. Glaub das einmal. Und dann wird als dritte Stufe, als erste Stufe die Gerechtigkeit. Bring mal alles in Ordnung. Und dann kommt der Friede. Dann redet man mit Gott. Dann breitet man ihm alles aus. Und er redet mit uns. Oh, das ist köstlich, wenn aus den Tiefen des Unterbewusstseins die Schmutzreste herausgeholt werden. Wenn dir Gott eine Sünde nach der anderen zeigt, wie du mal bei der Kartenlegerin warst, war ja nur Spaß. Wie du in einer spiritistischen Sitzung warst. Du hast ja gar nicht ernst genommen. Doch! Doch, und du bist dadurch unter einen Bann der Schwermut und der Angst gekommen. Und hat nicht Rechtes werden können aus dir. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Die Freude ist das Dritte. Deshalb sind so wenige Kinder Gottes strahlend. Aber die, die strahlend sind und die Freude, die göttliche, lebenszeugende Freude ausströmen, die werden dafür für verfolgt und geschmäht. Bist du auch damit einverstanden? Dann ist das schnell ja. Gott nimmt dich nämlich beim Wort. Ich habe oft Leute gewarnt. Sagt nicht so schnell ja. Gewöhnlich sagen die Evangelisten mit Orgelbegleitung und farbigen Licht durch die Fenster und so weiter. Und Weihrauch. Wollen sie die Leute konfirmieren und kommunizieren und alles Mögliche machen. Ich habe oft das Gegenteil getan. Ich habe gesagt, so, stell dich vor die Entscheidung. Alles für alles. Aber sag nicht so schnell ja. Überleg dir es. Wenn jemand einen Turm baut, dann gibt es einen gewaltigeren Turm als unser Heil und unsere Herrlichkeit. Dann überschlage er sofort die Kosten. Aber dann sage er ja. Aber dann sage er ja, wenn du die Kosten überschlagen hast. Meine Brüder, die göttliche Freude ist ein Innenziel und Hochziel. Als nächstes möchte ich jetzt das sagen, das euch im ersten Augenblick unfassbar vorkommt, das aber vielen dienen wird. Freude ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern eine Sache des Willens. So ein klein bisschen von Psychologie, Psychoanalyse verstehe ich auch. Habe mich da weitergebildet in meinem Beruf. Meine Freunde, wir lesen in der Schrift immer wieder, ich will mich freuen. Ich will mich freuen. Da war einer, gesegneter, begnadeter Mann. Und er wurde durch irgendwelche Verleumdungen, Verfolgungen, wurde er ins Gefängnis gesetzt und konnte seinen Dienst nicht mehr tun. Da sind andere aufgestanden und haben gesagt, so, der muss dieses Maul halten. Der sitzt im Gefängnis. Jetzt kommen wir zum Zuge. Und haben dann angefangen, aus Neid und Streit seinen Dienst ihm abzunehmen, zu versuchen. Und der da im Gefängnis saß, der hat geschrieben in einem Brief, und wenn die aus Neid und Streit das Evangelium verkündigen, ich will mich freuen. Ich will mich freuen.
Wisst ihr, wie der hieß, der Mann? Oh, das war unser Bruder Paulus. Ah, wir dürfen ihn für euch bald sehen.
Ich freue mich, meinen Bruder Paulus zu sehen. Wenn ich zuerst den Herrn Jesus gesehen habe. Ach, wer weiß wie wann.
Ja, ich will mich freuen. Die Freude ist eine Sache des Willens, meine Lieben.
Wir sagen, ja, das geht doch nicht.
Ich habe oft, wenn ich Leuten empfahl, fang einmal an zu loben und zu danken. Da sagen sie, ja, das, Bruder Heller, das wäre ja Heuchelei. Wenn mein Herz nicht gestimmt ist zum Loben und Danken, dann kann ich nicht loben und danken. Ah, oh, sagte ich, ganz falsch. Wenn du anfängst zu loben und zu danken und dein Herz ist eiskalt und fühlt gar nichts und dein Herz ist mehr bestimmt zum Murren und zum Klagen und du fängst doch an zu loben und zu danken, dann ist dein Lob ein Opfer des Lobes. Und an den Opfern des Lobes hat Gott sein Wohlgefallen, seinen Wonnewillen, seine Freude. Fang einmal an, Gott diese Opfer zu bringen. Ich bin befreundet mit einem lieben Mann, prächtiger Bursche. Prächtiger Bursche. 25. Junge, das geht nicht gut.
Ich will doch deshalb so viel Geld verdienen, damit ich für den Herrn etwas tun und geben kann. Ich baue mal später ein Waisenhaus und gebe da und dort hin. Da sage ich, ja, sagt ich, du bist schlau. Du sagst zu Gott, gib mir viel, ich gebe dir den zehnten Teil.
Wisst ihr, wer es auch so gemacht hat? Genauso. Der Jakob.
Wenn du mich segnest, dann will ich dir den zehnten geben.
Ha. Das ist auch was geopfert.
Wer mir von euch 1000 Mark schenkt, dann schenke ich 100 Mark. Na, Mensch, ich werde. Zum Blödsinn fällt ihr noch nicht herein.
Das war. Aber bitte, das wird heute vielfach gemacht. Und der Mann hat kaum noch Zeit zum Bibellesen, zum Beten, zum Versammlung besuchen. Er ist gläubig. Das ist gläubig, weil er Geld verdienen will, um Gott dann einen Zehnten zu geben. Merkt ihr denn nicht den Trick des Teufels? Meine Freunde, wenn wir Opfer Gott bringen, die nicht darin bestehen, dass er uns viel gibt und wir ihm den Zehnten teilgeben, sondern dass wir ihn loben und danken. Alle Zeit für alles. Auch wenn uns das gar nicht liegt.
Ich will euch das mal ganz praktisch sagen. Irgendetwas, eine Kleinigkeit. Das kommt mir manchmal vor, selten. Aber manchmal, dass mir der Zug vor der Nase abfährt. Ich habe eine starke Gleichgewichtsstörung und kann kein Auto fahren deshalb. Vom Ersten Weltkrieg her. Ein Orientierungssinn und Gleichgewichtsstörung. Und da muss ich alles mit dem Zug fahren. Und da ist mir schon vorgekommen, dass mir der Zug vor der Nase abging. Und das war mir peinlich, denn da war irgendwo ein Saal bestellt und waren Einladungen, 3000 gedruckten verteilt und Annoncen der Zeitung und so weiter. Und ich komme nicht hin. Ach, früher hat mir das eine große Not gemacht. Heute sage ich, oh Gott, wenn das grüne Schlusslicht verschwindet. Ich, das Rote, es fällt mir zwar sehr schwer, aber dein Wort sagt ja so ein Loben und Danken alles sei für alles. Jetzt danke ich dir, dass wir dazu hinausgegangen sind. Warum und wozu, das weiß ich nicht, das sehe ich nicht ein. Ich meine, es wär eine dumme Sache, aber du machst ja keine dumme Sachen. Aber ich danke dir dafür, Und du wirst mir zeichnen jetzt, wenn ich mich jetzt erkundige, wie es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass ich doch noch dorthin komme, wenn es weit ist, kann ich vielleicht eine Flugzeugstrecke benutzen und so weiter und so weiter. Meine Freunde, seitdem ich anfange, das zu lernen, ich sage nicht jetzt großmäulig, seitdem ich das gelernt habe. Nein, aber ich bin dabei, es zu lernen. Alle Zeit für alles zu danken, ist mein Leben gelöst. ist mein Leben voll heiliger Freude. Und wenn jetzt der Saal zusammenstürzte und uns unter den Trümmern begrübe, unter den Steinmassen, die über uns wuchten, könntest du Gott dafür danken? Es gibt Leute, denen wurden das ein Bein abgefahren. Und als sie aus der Narkose erwachten, war ihr erstes: Herr Jesus, ich danke dir dafür. Ich kenne solche Leute. Meine Freunde, ich will mich freuen, beginnt damit, dass wir Gott Lob und Dankopfer bringen. Und dann sind wir zunächst Gerechtigkeit. Denn der Mensch gehört in das Lob seines Gottes. Das ist sein Element. Und wenn er nicht in diesem Element drin ist, dann ist er gar kein Mensch. Da quält er sich ab. Ein Fisch gehört ins Wasser. Und ein Vogel gehört in die Luft. Und ein Mensch gehört das Lob seines Gottes. Und wenn ihr einen Fisch aufs trockene Sand wirft und einen Singvogel unter Wasser haltet, da fühlen die sich nicht wohl. Und so ist es mit einem Menschen ohne Christus, der fühlt sich nicht wohl. Glaubt ihr, die Leute, die fressen und saufen und huren, die würden sich wohlfühlen? Glaubt ihr, die würden sich wohlfühlen, wenn sie einen Tag 50 Zigaretten rauchen? Glaubt doch das Ding nicht. Glaubt doch das Ding nicht. Die tun nur so. Ich habe wie oft im Zug gehört, wenn ich ein Zeugnis ablege, rein äußerliche Dinge, meinetwegen bei Rauchern, Zeugnis ablegte und dann sagte, ich habe früher pro Tag bis zur Stunde meiner Bekehrung mindestens 30 Zigaretten geraucht. Und da habe ich mein Leben, meine Sünden dem Herrn Jesus gegeben. Nicht nur das Rauchen, auch andere massivere Sünden. Und seitdem bin ich frei und brauche nicht mehr zu rauchen. Und Gott hat sogar die Gier hinweggenommen danach. Da sagten die mir, ach, was sind Sie ein glücklicher Mensch. Sage ich, nein, ich bin doch viel glücklicher. Sie können das gar nicht ermessen, wie das ist, wenn man frei ist, dem Herrn gehört. Ja, das habe ich hunderte Mal getan. Weil ja das eine harmlose Sünde ist, deren man sich nicht schämt. Pass mal auf. Meine Freunde, zuerst Gerechtigkeit, das Leben kommt in Ordnung. Das heißt, wir sind richtig, wir sind da, wo wir sein sollen. Wir sind an dem Platz, an den wir gehören. Und das ist das Lob unseres Gottes. Alle Zeit für alles. Und wenn wir das gelernt haben, dann haben wir Frieden. Dann ist der Damm gebrochen zwischen Gott und uns. Dann sind wir aus der Verdammnis. Dann gibt es für uns keine Verdammnis mehr. Es ist kein Damm mehr da. Dann redet er zu uns und wir reden zu ihm. Wir stehen in einer heiligen Zwiesprache. Wir können ihm alles sagen. Und er sagt uns alles. Und dann kommt die Freude. Dann kommt die Freude dieser schöne Götterfunke, Tochter aus Elysium, deren Heiligtum wir feuertrunken betreten. Das hat schon Schiller gewusst. Ja, meine Freunde, so ist die Freude eine Sache des Willens. Fang einmal an, Gott für alles, was du gar nicht verstehst, was dir gar nicht passt, deinen Vorgesetzten, diesen grausamen, schrecklichen Kerl, deinen Untergebenen, diesen faulen Schlampern, die dich schaffen wollen, oder erhitzt sind, fang mal an, für sie zu beten. Fang mal an, sie zu segnen. Fang mal an, gegen die freundlich zu sein. Oder drei Häuser neben dir, da liegt eine alte Frau von 70 Jahren. Hat keine Verwandten mehr oder die Verwandten kümmern sich nicht um sie. Die liegt da drin, in ihrem stinkigen Stall. Und du gehst hin und als erstes, habe ich oft erlebt, habe ich gesagt, gestatten Sie mal, hier stinkt's, ich will mal das Fenster aufmachen. Ja. Decken Sie sich mal gut zu, dass Sie nicht erkälten, mein Fenster auf, hier stinkt's bei Ihnen. Ja, aber so muss man mit den Leuten reden. Muss man reden. Und dann kann man Ihnen das Evangelium sagen. Lass dir mal so einen Menschen zeichnen, vielleicht in einem Krankenhaus, irgendeinen alten Menschen, der keinerlei Beziehung hat, keinerlei Besuch bekommt, keine Verwandten, der ganz allein da ist, der keine Post bekommt, kann man rausfinden. Wenn die Liebe Christi in uns wohnt, finden wir diese Ärmsten heraus. Denn was ihr den Ärmsten getan habt, habt ihr dem Herrn getan. Nicht, was ihr dem Herrn Generaldirektor und dem Herrn so und so getan habt, den hohen Geistlichen. Das nicht, sondern was ihr den Geringsten getan habt. Das habt ihr dem Herrn Jesus getan. Jawohl. Und dann geht alle Monate einmal hin. Das sind also von 720 Stunden eine Stunde. Eine Stunde. Das ist ein bisschen mehr als ein Promille. Da geht er mal hin und besucht dich. Und bringt dir eine Orange mit und eine Banane oder sonst etwas. Und dann lest ihr was vor, meinetwegen 23. Psalm. Und dann nehmt ihr die Hände dieses armen Mannes oder dieser armen Oma und betet mit ihr. Und dann und segnet sie. Legt ihr, wenn ihr die Freimütigkeit habt, die Hand aufs Haupt und segnet sie. Sagt der Herr, Herr Jesus, segne hier die arme Frau Schmidt oder den armen Herr Meier. Tu das einmal im Monat. Du wirst staunen, wie viele Kräfte, wie viele Freuden in dein Leben strömen. Du wirst staunen. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Ich habe das ungezählte Mal gemacht. Wie oft, wenn ich irgendwo bin und bin, habe vielleicht mittags einen Dienst, abends einen Dienst, morgens fünf Aussprachen und dann heißt es, ja, du da hast du eine halbe Stunde frei, komm, geh mal mit, da ist eine arme Frau und dort. Sag ich, jawohl, gut, schön, mache ich. Ich habe mich manchmal geschleppt dorthin. Aber ich habe dann die Kräfte erfahren, die Wunder. Ich will mich freuen, heißt zunächst, ich will gehorchen. Ich will loben und danken. Ich will eingehen auf Gottes Willen. Sie wünsche meine Brüder, soweit meine Kräfte es erlauben. Und dann wird man gerecht und hat Frieden und Freude im Heiligen Geist. Dann ist das Leben in Ordnung. Solange man aber sich lebt und nur seinem Hündchen lebt, ja, und für das Hündchen, das da an jeder Ecke da schnuppert, das ist eine unästhetische Sache, mehr Zeit hat und mehr Interesse hat an dem lebendigen Gott. Ganz abgesehen, was diese Hunde, die hier alleinstehenden Damen, sonst bedeuten, das ist der Seelsorge. Das ist erschrecklich. Wenn das Hündchen wichtiger ist als der lebendige Gott, wer eher das Hündchen begleitet als irgendwo Hungernde und Frierende, meine Freunde, für diese Frömmigkeit gebe ich keine 5 Pfennige, wenn sie in alle Versammlungen laufen. Ich will mich freuen, die Freude ist eine Sache des Willens. Ja! Ich freue mich und ich will mich auch freuen. Lest einmal den Philipperbrief durch, den Freudenbrief. Ihr werdet wunderbare Dinge finden. Und ihr werdet, wenn ihr da euch hineinliest in diesen Brief, werdet ihr von diesem Geist der Freude gepackt werden. Und werdet ihr sagen, oh Gott, dass es das gibt. Ich neige von Natur zur Schwermut. Ich wollte mir bis 12 Jahren das Leben nehmen. Ich verzweifelte an der Sinnlosigkeit des Lebens. Weil ich die Sünden der Erwachsenen sah und darunter fast zugrunde ging. Erst als ich Jesus kennenlernte und mein Leben ihm gab, da wusste ich, was Freude ist. Und dann kamen Zeiten, da schwand die Freude. Da war ich traurig und betrübt und die alte Natur schien wieder mein Leben packen zu wollen. Bitte eben erzähle ich eure Lebensgeschichte, das ist aber meine. Und da bin ich niedergekniet. Und habe meine Bibel aufgeschlagen, wo der Herr Jesus sagt, dass meine Freude völlig in euch sei. Und habe gesagt, Herr Jesus, das hast du gesagt, dass deine Freude völlig in uns sei. Und du siehst, ich bin so gequält, so freudlos. Ich merke, wie meine vergebenen Sünden, wie die wieder auftauchen und Macht über mich gewinnen wollen. War das bei euch auch schon der Fall? Tut doch nicht so fromm! Stinkt! Faul! Bei uns allen! Und dann bin ich niedergekniet und habe gesagt, Herr Jesus, das hast du gesagt, gib mir etwas. Dann habe ich gebetet, vielleicht 8 oder 10 Tage. Und dann habe ich gesagt, Herr, hör auf, sonst platzt mein Herz vor lauter Freude. Mach so. Aber fange an. Um Verzeihung zu bitten, Opfer des Lobes zu bringen, lass dir Zeichen, wie du deine Zeit einteilst, pensioniere deine Kriminalromanen, deine Liebesschnulzen, das ist ja lauter Lüge und Dreck und Mist und Blödsinn, und fang einmal den größten Liebesroman der Welt anzulesen. Ich lese seit 44 Jahren meine Bibel. Durchschnitt jeden Tag, wenn es irgend geht, 2 Stunden. Ich beginne langsam zu ahnen, was in diesem Buch steht. Ich beginne zu sehen, wie einzelne Wörter aufblühen. Wunderbar.
Du brauchst nicht perfekt Griechisch und Hebräisch zu können, nicht nötig.
Schön, wenn du es kannst. Wunderbare Sache. Aber du brauchst es nicht. Du brauchst aber ein Herz. Oh Gott, ich will dich und dich und nur dich. Und ich will mich freuen. Und du hast gesagt, dass deine Freude völlig in uns ist. Meine Freunde, das ist das Zweite, was ich sagen wollte. Gut. Wie viel Zeit habe ich noch? Könnt ihr noch eine Viertelstunde zuhören? Ich habe noch keinen Schlafen sehen. Das heißt, da hinten im Dunkeln, da mag es wohl sein. Also, noch eine Viertelstunde, gebt ihr mir, ja? Und auch zuhören. Gut, also, jetzt sage ich euch ein drittes noch. Noch ein Lehrwort. Ich habe ja jetzt bis jetzt evangelisiert und habe euch ermahnt und ermuntert. Aber ich muss noch ein Lehrwort sagen. Ich habe in der Schrift alle die Stellen über Freude mir mal zusammengestellt und sortiert. Oh, macht das. Macht das. Oh, diese Zeit ist die wertvollste in eurem Leben. Dann könnt ihr beten, dann könnt ihr loben, dann könnt ihr danken, dann könnt ihr dienen. Dann fließen Strahlen lebendigen Wassers von eurem Leibe. Glaubt es mir. Ich habe das erlebt an mir und meinen Mitarbeitern. Und da habe ich gefragt, wer soll sich freuen und wer will sich freuen? Und darauf gebe ich euch jetzt noch 4 Antworten. Wer soll und will sich freuen? Erstens, Menschen. Die Menschen sollen sich freuen und wollen sich freuen. Ja, die freuen sich doch, wenn die deutsche Mannschaft die Uruguayer besiegt, 3-0, das ist doch was Schönes. Oh, da freuen sich die Menschen. Sie sind stolz. Ja, jeder zehntjährige Bursch ist sehr stolz, sie gewinnen. Oder wenn sie in die sogenannten Lokale gehen, Freudenmädchen und so weiter und so weiter, wollen sich freuen. Aber das ist keine Freude, das ist keine Freude, das ist Betrug des Satans. Das Gift, das Dreck. Freude ist nur im Herrn. Jesu, meine Freude, Jesu, meine Weide, meines Herzens hier. Ach, wie lange ist dem Herzen bange und verlangt nach Alkohol, Nikotin. Ja, Schokolade, Fernseher, verlangt nach dir. Menschen sollen und wollen sich freuen. Und zwar, jetzt geht acht, die Elendesten zuerst. Nicht die Reichen und Vornehmen, wenn es gut geht, die alles haben, die können sich freuen. Ja, fahren Mercedes, Lancia, Alfa Romeo. Deutsch, und wie die Karren alle heißen. Ich bin froh, dass meine Freunde Autos haben. Die nehmen mich mit. Wo? Kann auch schon die Türen auf und zu machen. Ich weiß, wo man draufdrücken muss und so weiter. Meine Freunde, die Elendesten zuerst. Wisst ihr, wer die Engelsbotschaft vernahm? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Euch, die dann später allem Volk widerfahren wird. Das waren die Hirten. Nach unserer sogenannten Kunst, das sind diese Hirten, das sind alles prächtige, patriarchalische Gestalten, mit buntfarbigen Gewändern in Falten gelegt. Aber Quatsch, die Hirten waren die Verachtetsten in Israel, die Geschmähtesten. Die Minderwertigsten, die Hirten, die haben zuerst die Freudenbotschaft bekommen. Wer ist der Elendeste und Jämmerlichste von euch? Wer ist in sich selbst armselig und zerbrochen und sagt, ich wäre besser, ich wäre nie geboren? Wäre viel besser. Hat ja alles gar keinen Sinn und Zweck. Ich bin ja ein Versager, eine Nieder auf der ganzen Linie. Mein ganzes Leben ist ein Fuschwerk, ist ein Saustall, ist ein Misthaufen. Habt ihr schon mal so gedacht? Ich habe so x-mal gesagt, nicht mehr gedacht. War mein heiliger Ernst. Und wenn man so in dieser Verfassung kommt, dem lebendigen Gott, in unser Herz schreit nach Schönheit, nach Würde, nach Freude, nach Glanz, Jawohl! Das hat Gott schöpfungsmäßig in uns gelegt. Und wir ersticken im Dreck der Sünde. Das ist ein Jammer. Das ist eine Not. Und wenn man so kommt, und da darf man erfahren, die Elendesten zuerst. Die Elendesten zuerst. Das meint er wie der verlorene Sohn, der von den Hüren kam, wo er das Vermögen verschleudert hat. Von dem Sautrog, dem Drehbeitrog der Schweine, der heimkam und bekam den Ring und bekam Sandalen und bekam das weiße Ehrengewand und das gemästete Kalb, das für besondere festliche, einmalige Gelegenheiten aufgehoben wurde, wurde für ihn geschlachtet und Gesang und Reigen ertönte. Was meint ihr, wie dem zumute war? Diesem Lump! Diesem Lump! Versteht ihr, dass der ältere Sohn, der daheim war, hat geschafft, dass der sagte, nein, geh ich nicht hinein. Dieser dein Sohn, der Kerl, der jetzt heimkommt, der hat begonnen Freudenfest. Ich, der ich gearbeitet habe, mir hast du nie ein Kälblein gegeben für mich und meine Freunde. Könnt ihr den ältesten Sohn begreifen? Ich kann ihn gut verstehen. Und wisst ihr auch, was die Sünde des ältesten Sohnes war? Im tiefsten Grunde, du hättest dich billig freuen sollen, sagt der Vater. Das heißt, es wäre richtig gewesen, dich zu freuen. Sich nicht freuen können, auch am Wohl der elendesten und vollkommen verkommensten, der jämmerlichsten, das ist eine Sünde vor Gott. Zu mir sagte mal eine Dame, ich gehe jetzt 25 Jahre in die Gemeinschaft, habe keine Stunde versäumt, ich rauche keine Zigaretten, gehe nicht ins Café, besuche kein Kino, war zu keinem Tanzvergnügen, habe mir nichts gegönnt, habe meine Bibel gelesen, gebetet. Und jetzt sollen andere, die das nicht getan haben, die sollen auch in den Himmel kommen. Das gibt's nicht! Habe ich erlebt. Ich habe eben ein wahres Erlebnis buchstäblich geschildert. Solche Leute haben nie etwas von dem verspürt, was im Herzen Gottes ist. Die wissen nicht, dass die Charis, die man übersetzt wie Gnade, dass das die Wonne und Seligkeit ist, die darin besteht, dass sich Gott herniederbeugt zum Elendesten und Verlorensten und Beschmutztesten und den heraufhebt aus seinem Dreck und an sein Herz nimmt und ihm den Kuss der Liebe gibt. Haben die nie verspürt. Die bevölkern unsere Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften, diese Leute. Die sind ein Gestank vor Gott. Sie sind ethisch wertvoll. Ha, was meint ihr, an wie viele Vorständen die war? Ha. Meine Freunde, die haben das Wesen des Evangeliums, diese ungeheure Kraft der Liebe zu den Verlorenen und Ärmsten, nie verstanden. Dass Gott sie zurechtbringt, dass sie eines Tages merken, was bin ich doch für ein unaufrichtiger, heuchlerischer Mensch. Ich bin ja im tiefsten Grunde auch gar nicht anders als die Schlechtesten. Dass das der Heilige Geist fertig bringt, das ist eine zweite Frage. Davon sind wir alle überzeugt. Meine Freunde, erstens sollen sich freuen die Menschen, und zwar die Elendesten zuerst. Was nichts ist, das hat Gott erwählt. Ihr Auserwählten Gottes, habe ich euch angeredet, die Gläubigen unter euch, die Zielstrebigen. Ich hätte auch sagen können, ihr Nichtse, ihr Unfähige, ihr Nullen und Nieten, hätte ich auch sagen können. Denn es steht geschrieben, was nichts ist, die Geringe, das Unwesen, das Höchste, das hat Gott erwählt. Wir erwählen das Beste, nicht wahr? Wenn Platte kommt mit belegtem Brot oder mit Schottenstückchen, dann wählen wir das Beste raus. Das. Gott ist immer der ganz andere, der wählt die Elenden, die Zerbrochenen, die Entwerteten, Die Bankrotten, die Jämmerlichen, so Tröpfe, so elende Tröpfe, wie du einer bist und wie ich einer bin. Die wählen Gott aus, als Erstes. Habt ihr was dagegen? Die Frau war dagegen. Die Frau, von der ich vorhin erzählt, die war dagegen. Sie sagt, das gibt's nicht. Was ist ein Glück, dass es Gott so macht, sonst wird er von uns keiner zu den Erstlingen gehören. Die einmal das Heilsprogramm Gottes im Universum durchführen. Die Elendesten zuerst. Menschen, die Elendesten zuerst. Zweitens. Die Wüsten werden sich freuen. Steht geschrieben. Jesaja 35 und an der anderen Stelle. Die Wüste ist der Wohnort der Dämonen. Das sind Zusammenballungen finsterer Mächte, wo Finsternis ist, Grauen, Angst, wo ein Wanderer spürt, sich geheuer, hier ist was los. Es gibt solche Orte auf der Erde. Ich kenne einige in der Schweiz, in Deutschland, in Baden-Württemberg, kenne ich solche Orte, wo man merkt, hier ist eine Ballung finsterer Mächte. Manche, die haben ein Organ dafür und andere, die merken das gar nicht. Meine Freunde, die Wüsten werden sich freuen, wenn ein Geist ausfährt, ein Dämon aus einem Menschen. Das sind besessene Menschen. Heute mehr als die Art. Und wenn wir alle von dem Sieg Christi völlig überzeugt wären und unser Leben in Ordnung wäre, das sind die beiden Voraussetzungen, dann würden wir solchen sagen, im Namen Jesu, sei gelöst. Ich gebiete dir im Namen Jesu, du findest der Macht, fahre aus. Das werden wir sagen. Und dann würde, wenn ihr die Hände auflegt, würde durch euren Körper ein elektrischer Schlag gehen, vom Kopf bis zu den Füßen. Und der wäre frei. Vielleicht erst beim zweiten Mal, wenn ihr gebietet. Woher ich das weiß, steht in dem Buch. Das habe ich erfahren. Bei Besessenen. Die Wüsten werden sich freuen. Freude für die Geisterwelt, für die Gefangenen, für die Verirrten, für die verfinsterten Mächte. Drittens. Die Himmel und die Engel werden sich freuen. Freut euch, ihr Himmel! Denn jetzt kommt der Fürst der Gewalt, der Luft, der Atmosphäre, der wird uns auf die Erde geworfen. Freut euch, ihr Himmel! Und es ist vor den Engeln Gottes Freude über einen Sünder, der umsieht, der Buße tut. Freude vor den Engeln Gottes. Habt ihr schon den Engeln Gottes Freude bereitet? Wenn du heute Abend sagst, Herr Jesus, ich will jetzt auf dich sinnen. Du sollst bei alles sein. Ich will nicht mehr an dem elenden Affenkasten da von Radio oder Fernseher hängen. Weg mit dem Ding. Ich sage nicht, es ist eine Sünde, wenn man ein Radio hat. Darf nicht. Ich habe auch einen kleinen Kerl. Aber der ist meistens verpackt und zugeschnürt. Steht oben auf dem Schrank. Na, und ich mache so meine Drohrede. Ich sage, du willst ja keine 5 Minuten mehr weg, du Affenkasten. Ja. Aber das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich mach so. Freude vor den Engeln Gottes. In dem Augenblick, wenn du Buße tust, wenn du umsinnst, wenn du dein Sinnen und Trachten, Denken und Wünschen, die Sehnsucht deiner Liebe losreißt von dem Dreck und dann dieser Welt und hinrichtest auf den größten, schönsten, herrlichsten, den es gibt, auf die großen, unerhörten, weiten und wunderbaren Dinge, die dir versprochen sind in Christo Jesu. Wenn du das tust, dann kommt ein Freudenrausch in dieser Engelwelt. Auch so kann man es übersetzen. Eine freudige Erregung in die Geisterwelt der Engel. Bereite doch mal den Engel diese Freude. Dann bekommst du eine doch größere. Ja, das sind Realitäten. Steht in keiner Zeitung. Wird in keinem Radio bekannt gegeben. Davon weiß die sogenannte Wissenschaft nichts.
Meine lieben Freunde,
Freude den Menschen, die Elendesten zuerst. Freude der Wüste, Freude für die Himmel und die Engel. Viertens ist noch eine Antwort. Wer will sich freuen? Oh, jetzt müsste ich, damit ihr mir glaubt, muss ich in einer Anzahl Stellen vorlesen. Gott will sich freuen. Ich will mich wieder über dich freuen, sagt Gott zur größten Hure, die es gibt, und das ist Israel. Ich will mich wieder über dich freuen. Gott hat ein Verlangen, eine Sehnsucht nach tiefer Freude. Solange noch ein Wesen im Universum, im Grauen, im Leid, im Tod, in der Verdammnis, im Finsternis ist die Freude Gottes nicht vollkommen. Weil eine Mutter 12 Kinder hat, eine davon ist eine Hure in Hamburg. Oder einer sitzt im Zuchthaus von ihrem Buben, ist die Freude dieser Frau nicht vollkommen. Aber wenn sie sie alle beisammen hat, sie können alle loben und danken, dann ist die Freude vollkommen. So auch Gott in viel größerem Maße, extensiver und intensiver, in größerem Umfang und in größerer Tiefe. Gott will sich freuen. Und erst dann, wenn du dich freuen kannst, dann kannst du dich auch Gott freuen mit vollkommener Freude. Mit jedem Einzelnen, der sich freuen kann, wächst die Freude Gottes. Und das ist das Urelement, das ist das Ziel, das ist das Innenziel Gottes. Diese allumfassende Freude, in die man hineinstirbt. Nicht durch Kunst und Musik und so weiter, sondern durch die Hingabe, durch das Zerbrechen lassen des eigenen Ich. Die liebe Schwester, die vorhin so schön gesungen hat, das ist sehr, die hat das auch ich glaube, in beiden Liedern wurde dieser Gedanke auch zum Ausdruck gebracht. Ich habe mich so gefreut, dass man dem eigenen Ich stirbt. Wenn du mal diesem größten Tyrannen, deinem verfluchten eigenen Ich stirbst, und wenn du sagst, Herr, dein Wille geschehe. Ich will sein wie mein Herr, als er ans Kreuz ging. Ein Lamm, das sich schlachten lässt. Herr Jesus, wie du warst in dieser Welt, bin auch ich in dieser Welt. Ich bin bereit, deinen Sterbensweg zu gehen. Dann fließen damit gleichzeitig die Gotteswonnen, gleichzeitig, wo du nur ein Ja sagst, wo du nur den Willen hast, Gott zu dienen. Wer mir dienen will, will, nur der Wille, den wird mein Vater ehren. Das Wort heißt nach dem Urtext, den wird er verherrlichen, den wird er herrlich machen. Oh, welch eine Botschaft der vollkommenen Freude. Du brauchst nicht so armen, gedrückten, missmutigen, unzufrieden und enttäuschten, verdrossen durchs Leben zu gehen. Brauchst du nicht, wer du auch seiest. Wir sagen, ja, wenn sie meine persönlichen Familienverhältnisse kennen würden, würden sie nicht so reden, so begeistert. So, kennst du meine? Kam mal einer zu mir, ein Diener am Evangelium, sagte, Adolf, schütze mal mein Herz aus, ich halte es bald nicht mehr aus. Er sagt, los, schütte. Er hat angefangen, erzählt. Sag ich, so, jetzt will ich dir mal mein Herz ausschütten, und sagen, welche Lache ich bin. Habe ich ihm erzählt. Sagt er, ich schäme mich vor Gott. Adolf, ich schäme mich, dass ich zu dir gekommen bin, um meine kleine Not dir zu sagen, dass wir viel größer. Also, und jetzt wollen wir Gott loben und danken und ihn bitten. Du kannst es wegnehmen, aber du kannst es auch umso mehr segnen. Da haben wir miteinander gebetet und nach einer halben, dreiviertel Stunde ist er beglückt mit der Gottfahrt. Meine Freunde, gehen wir diesen Weg. Glauben wir das. Gott ist der glückselige Gott und will sich freuen. Und er will, dass wir, die wir müde und traurig und kalt und tot und gleichgültig und abgeleitende sind und dann noch gar nicht recht durchgebrochen sind, wir sind ja alle Sorte von Menschen beisammen. Wir sind Leute, die sind noch nicht bekehrt. Wenn ich jetzt heute Abend am 8. Tag bei euch wäre, statt am 1. und einzigen Tag, da würde ich sagen, also alle, die noch nicht errettet sind, die kommen jetzt hier raus. kommt ihr auch. Und ich werde mit euch beten, euer Leben dem Herrn übergeben und ihr werdet mir ein Absagegebet und ein Weihegebet nachsprechen. Habe ich mal in Hamburg gemacht. Abends von 9.15 Uhr bis 10.15 Uhr. Das war meine sechste Versammlung an diesem Tag. Meine sechste an diesem Tag. Schon lange her, war ich noch ein junger Springinsfeld. Da kamen 30 Leute rauf. Und neben mir saß ein amerikanischer Offizier. Der wollte mal da überzeugen über das geistliche Leben in Deutschland. Ein gläubiger Mann. Gläubiger Mann. Und der verstand kein Wort. Er hat nur da geguckt, der hat dann gespürt, was los war. Als ich meine Nachversammlung, diese sechste Versammlung. Das war neben mir. Ich dachte, da hinten, das sent one word, it was the most wonderful day of my life. Ich verstand kein Wort, aber es war der wundervollste Tag meines Lebens. Die kamen dann rauf, dann habe ich ihnen nochmal den Heilsweg gezeigt, sie haben mir ein Gebet nachgesprochen, ich habe ihnen die Hand gegeben und er hat dann auch ihnen die Hand gegeben. War wunderbar. Aber das mache ich nicht, das wäre ja ein unreifes Obst gepflückt, wenn ich das tun wollte. Aber jetzt die Leute, die jetzt sind noch nicht errettet, die stehen davor, Freund, eins sage ich dir, du bist in einer ganz gefährlichen Lage. Wenn du auf dem Bahnsteig stehst und da ist ein Zug und du hast einen Fuß auf dem Trittbrett des Zuges und den anderen Fuß auf dem Bahnsteig, das heißt alles zurückdrehen und du bleibst aber so stehen, da reißt dich der anfragende Zug rein, du kommst nicht so und kommst wieder direkt. Und in diesem Zustand bist du. Du hast einen Fuß auf das Trittbrett gestellt. In deinem Herzen heißt es, jawohl, das ist wahr, was der da sagt. Ich habe einen Bundesgenossen, einen Mitarbeiter. Das heißt nicht nur hier, mein Freund Emil und meine anderen Brüder, sondern das ist der Heilige Geist, der euren Herzen sagt, das stimmt. Und ich bin überzeugt, da ist keiner unter euch, der sagt, was der da erzählt, das ist lauter Blödsinn. Sagt keiner, euer Herz hat euch das Zeugnis gegeben, jawohl, das ist die Wahrheit, das spürt ihr alle. Aber meine Freunde, es gilt jetzt, dass ihr einsteigt in den Zug. Einsteigen, Türe schließen. Und die anderen sollen zurücktreten am Zug, die nicht mitwollen. Meine Freunde, solche sind hier. Es sind solche hier, die sind schon seit Jahren fromm. Vielleicht sogar gläubig. Haben sie sogar Heilsgewissheiten wissen, Jesus starb für mich, hat meine Sünde bezahlt und nun bin ich frei. Das wissen die. Und doch sind sie müde und gequält und enttäuscht und ihr Leben ist fruchtlos und friedlos und freudlos. Solche sind auch wir. Bringt euer Leben in Ordnung, ihr Lieben. Jesus kommt bald. Bitte tut es. Ich habe euch viel praktische Dinge heute Abend gesagt. Und das muss auch sein, das tut die Bibel auch. Bitte tut das. Und dann sind Leute hier, die haben ihr Leben dem Herrn gegeben und stehen in einem Heiligungswillen und erwarten den wiederkommenden Herrn. Oh, ihr Heiligen und Geliebten, Gott segne euch. Bald wird sich zeigen, dass ihr das beste Teil erwähnt habt. Welch ein Vorrecht, Jesus zu lieben und die Sünde zu haben. Welch eine unverdiente Gnade. Völlige Freude ist das Innenziel unseres Gottes. Er ist wunderbar und tut unendlich mehr, als ich mit meinen armen, schwachen Menschenworten euch hier sagen könnte. Gelobt, gepriesen, gebenedeit sei sein Name. Amen. Amen.